PEAC Unternehmensgruppe.
Podcast. Herr Dr. Klöß, wenn man über die Zukunft der Arbeit redet, kann man das in einem Wort sagen, wie wird sie aussehen, die Zukunft der Arbeit?
Sie wird in jedem Falle digitaler sein. Wir alle, jeder an unserem Arbeitsplatz werden, ich denke, stärker denn je von digitalen Techniken, Verfahren, Produkten, Formaten begleitet sein. Wir müssen uns darauf einstellen, denn das macht mittlerweile die ganze Welt.
Ist es denn tatsächlich so, wie Studien aus den USA besagen, dass jeder zweite Arbeitsplatz richtig direkt davon betroffen ist?
Nein, das ist zunächst einmal eine wissenschaftliche Studie, die man zur Kenntnis nehmen kann, die aber sicherlich ein Thema aufnimmt, was wir vor 20, 30 Jahren ja schon mal diskutiert haben, kostet der technische Fortschritt Arbeitsplätze. Die Geschichte, die Empirie zeigt, dass es nicht der Fall ist. Wir sind auf einem Höchststand der Erwerbstätigkeit in Deutschland, weltweit nebenbei auch. Das heißt, Technik ist eine Ermöglichung von zusätzlicher Beschäftigung, aber sie verändert natürlich Arbeitsprozesse. Sie führt dazu, dass manche Jobs wegfallen, aber sie führt auch dazu, dass völlig neue Jobs entstehen. Und das gilt keineswegs nur für die Industrie, für die industrielle Fertigung. Das gilt auch für Dienstleistungen. Nehmen Sie das Beispiel Uber. Uber ist eine App, die verändert das Taxigewerbe möglicherweise fundamental. Das sind die Auswirkungen von Digitalisierung.
Nun gibt es gerade im Fall von Uber heftigen Streit. Man streitet sich vor Gericht. Es gibt seit gestern ein aktuelles Urteil davon. Wie sehen Sie diese Debatte? Ist das nur ein Auswuchs oder ist das eine generelle Veränderung tatsächlich der Zukunft der Arbeit?
Ich denke, dass dahinter steckt die Frage, inwieweit Techniken Geschäftsmodelle verändern. Und was wir, wenn Sie mal im Buchdruckermuseum in Mainz, im Gutenberg-Museum gewesen sind, dann werden Sie sehen, was damals die Einführung des Buchdruckes ganze Berufsstände sozusagen obsolet gemacht hat. Das ist kein neues Phänomen, aber es stellt sich jederzeit neu und es entstehen zu jeder Zeit neue Techniken, die bestimmte Berufe stärker, andere Berufe weniger stark betreffen. Und deswegen ist es ein Strukturwandel, dem wir uns seit vielen Jahren gestellt haben und dem wir uns stellen müssen, wollen wir in diesem Land, was ja, wie Sie alle wissen, rohstoffknapp ist, dass wir in diesem Land Zukunft haben an Wertschöpfung und Beschäftigung.
Wie kann das in Zukunft aussehen? Wie kann dieser, wenn wir uns diesen Prozess stellen, wie kann das aussehen? Was muss getan werden?
Das heißt in jedem Fall Stärkung der Vorsorge, der Zukunftsvorsorge. Das heißt vor allen Dingen Investition, Qualifizierung, Innovation. Wenn man also auf die politische Agenda schaut, hieße das eher weniger Nachsorge, weniger auch Rentenpolitik, hieße mehr Innovationspolitik, hieße mehr digitale Agenda, hieße auch tatsächlich konzentrierte Investitionen in Qualifizierung.
Wenn ich die Wirtschaft heute höre und die Schlagzeilen lese, höre ich stets das Wort Fachkräftemangel. Deswegen will ich die Frage mal andersrum stellen. Wo sollen denn die Leute herkommen, die ihren Schritten dann folgen?
Ich denke, die Fachkräftediskussion ist sehr ausgeprägt und es gilt doch als gemeinsam gesichertes Wissen, dass wir in technischen Bereichen, sowohl beruflich wie auch akademisch qualifizierten technischen Bereichen Engpässe haben, auch im Bereich von Gesundheitsdienstleistungen beispielsweise. Das heißt, wir können natürlich A, den Weg gehen über Qualifizierung sowohl in der Schule beginnend als auch über die Betriebe, über die Hochschulen, diese Qualifikationen zu erzeugen und herzustellen. Und der andere Weg ist, deswegen diskutieren wir über qualifizierte Zuwanderung, auch über Zuwanderung. Und da zeigen die Daten ja auch, dass Deutschland attraktiver geworden ist für Zuwanderung und dass Deutschland auch jungen Menschen aus dem Ausland mittlerweile eine gute Position bietet.
Sie haben das Beispiel mit Uber genannt. Das kommt ja relativ schnell aus dem Nix und Qualifizierung dauert ja immer ein bisschen. Wie kann man diese Schere besser schließen?
Ich glaube, den Schluss, den man daraus ziehen kann, ist nicht auf Vorrat zu qualifizieren. Das heißt vor allen Dingen, dass auch Qualifizierungssysteme reagibel sein müssen. Dahinter steckt ja auch eine der strittigen Debatten der Bologna-Reform. Die Ursprungsidee war ja mal, Ausbildung sozusagen etwas zu verkürzen, eine Erstausbildung, eine berufsqualifizierende Ausbildung mit dem ersten Abschluss zu haben und dann weiter zu qualifizieren. Die Akzeptanz ist ja nach wie vor mit Fragezeichen versehen. Das gilt nicht für die Unternehmen, das gilt für diejenigen, die das machen. Ich denke, dass die Reaktionsfähigkeit von Qualifizierungsprozessen tatsächlich in den Blick genommen werden sollte, weil die Geschwindigkeit von digitalen Veränderungen, von neuen Prozessen und Märkten manchmal etwas höher ist.
Können Sie das möglicherweise an einem Beispiel illustrieren?
Nehmen Sie so ein Thema wie WhatsApp. Ich weiß nicht, ob Sie es alle kennen. Die junge Generation kennt es. WhatsApp ist eine neue Technik, die eine alte, ältere Technik, die SMS, die klassische SMS, jedenfalls teilen zu verdrängen beginnen. Das geht innerhalb von wenigen Monaten bis Jahren, löst eine Technologie eine andere ab. Und im Nutzerverhalten sind wir alle so gepolt, dass wir gern das nehmen, was am bequemsten, am bereitesten für unsere Interessen ist. Und so verhalten wir uns ja auch als Kunden an den Märkten. Wir nehmen das, was hip ist, was Apple zum Beispiel bietet. Und deswegen ist Apple das Unternehmen, was bei den börsenkapitalisierten Unternehmen mittlerweile mit weitem Abstand Nummer 1 weltweit ist.
Wenn wir dieses Gespräch in 5 Jahren führen, stellen wir mal anheim, ob es dann WhatsApp noch gibt oder möglicherweise schon einen anderen Messaging-Dienst. Stellen wir auch mal anheim, ob Apple immer noch so innovativ ist. Aber welche Anforderungen an die Qualifizierung sehen Sie in 5 Jahren?
Ich denke, dass wir das Fundament mit allen Kräften verbreitern müssen. Wir haben auch noch einen nennenswerten Teil von jungen Menschen, die ihren Weg im Bildungssystem aus eigener Kraft bisher so nicht gehen können. Sie brauchen Unterstützung. Dafür kommen sowohl öffentliche wie private als auch Unternehmen in Frage. Ich denke, dass Betriebe auch gut daran tun, für sich selbst nochmal auszuloten, inwieweit sie auch mit Leistungsschwächeren eine berufliche Bildung auf den Weg bringen können. Die Qualifizierung insgesamt muss im Fundament breiter werden und sie muss gleichzeitig es ermöglichen, dann auch kurzfristiger sozusagen umzuqualifizieren. Das ist ein Prozess, den man nie vorher planen kann, der aber in die Lage sein muss, passgenau zu sein, passgenauer zu sein. Und das ist auch wiederum eine Anforderung für viele, die im Weiterbildungsgeschäft in Betrieben wie Akademien unterwegs sind.
Ich muss doch nochmal nachfragen, weil Qualifizierung setzt auf der einen Seite den Qualifizierungswilligen voraus. Auf der anderen Seite muss ja auch jemand da sein, der ihn qualifiziert. Das heißt, der muss ja einfach diesen Schritt mitgegangen sein und viel flexibler geworden sein.
Aber der Anreiz zur Qualifizierung ist ja beidseitig. Der liegt im Interesse von Unternehmen. Sie wollen ja ihr Fachkräftepotenzial verbreitern. Er liegt im Interesse derer, die sich qualifizieren lassen wollen, wenn sie es wollen, damit sie ihre berufliche Karriere A verbessern können und B sich auch absichern können gegen, sagen wir, die Gefahren in Anführungsstrichen der Digitalisierung. Das heißt, es ist eigentlich ist es ein beidseitiger Vertrag, wenn Sie so wollen, den die Gesellschaft, sowohl Unternehmen wie Beschäftigte mit der Gesellschaft abschließen können, mit Blick auf Zukunftsfähigkeit, mit Blick auf demografische Veränderungen, vor allen Dingen aber eben mit Blick auf die Veränderungen in der digitalen Arbeitsteilung weltweit.
PEAC Unternehmensgruppe
Podcast.